Der Paraglider kann nicht aus dem Tal starten. Also er muss eine gewisse Höhe muss er schon selber erklettern. Erst dann kann er anfangen zu fliegen. Was will er mit uns machen? Er will uns heilig machen vor allem. Das Maximum aus uns rausholen, dass wir wirklich zu dieser wahren Gotteskindschaft gelangen, zu einer wunderschönen Seele und einmal zum ewigen Leben.
Liebes Publikum, herzlich willkommen zurück zu diesem Quadracast Sonntagsgespräch. Es freut mich ganz sehr, dass ich heute Clemens begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Du hast diese Woche uns schon ein wenig über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Da kann man ja oft das Bild vom Segelschiff mit dem Segel oder wie du es immer gebracht hast, der Paraglider, der sich durch die Winde taumeln lässt. Warst du selber denn einmal schon mal paragliden?
Leider nicht. Und ich muss tatsächlich sagen leider, weil es würde mich unglaublich reizen, das mal zu machen, auszuprobieren. Aber der Grund, warum ich mich für dieses Bild entschieden habe, ist ein ganz ein anderer. Tatsächlich gibt es Autoren, die Gaben des Geistes mit den Segeln auf einem Schiff vergleichen. Aber ich habe mir überlegt, es ist irgendwie sehr schwer, dieses Bild mit dem Bild, das wir jetzt die ganze Fastenzeit hier verwenden wollen, nämlich das des Aufstiegs auf den Berg, wie man diese zwei Bilder miteinander verbinden kann. Und dann kam ich irgendwie auf den Paraglider, weil er hat auch mit Wind zu tun, er funktioniert auch irgendwie wie ein Segel, aber es passt viel besser einfach zu einer Bergwanderung, zu einem Bergaufstieg. Und deshalb habe ich dieses Bild gewählt. Das scheint viel besser zusammenzupassen.
Also doch noch irgendwo dieser Urtypus eines Ikarus, wie es schon die Griechen gekannt haben, das Fliegen, das anzieht, das dann doch mehr zu dir spricht.
Ja, der Traum vom Fliegen. Und es ist auch ein Traum, der mich immer fasziniert hat in gewisser Weise. Ich meine, wenn wir ans Fliegen denken, wenn wir so an einen majestätischen Adler denken oder auch an eine Schwalbe, das verbinden wir mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Also normal, wenn wir ans Fliegen denken, stellen wir uns nicht so einen alten Uhu vor, der schon die Hälfte der Federn verloren hat, sich kaum noch in der Luft halten kann, sondern wir verbinden das mit Leichtigkeit, mit so einem schwebenden Gefühl, mit einem Getragenwerden irgendwie. Und dann dachte ich, dass man eben genau diesen Gedanken auch mit dem geistlichen Leben verbinden kann, sehr gut, weil viele Menschen, die sich schon bemühen, ein geistliches Leben zu führen, und ich kenne dieses Bemühen und auch die Schwierigkeit, aber ja auch selber natürlich, die wird es genauso gehen, dass wir haben da oft das Gefühl, wir kriechen so mehr dahin, oder es kann zumindest solche Phasen geben, oder es ist wie ein Bergaufstieg, wir wissen zwar, wir müssen da nach oben, und von oben kommt irgendwie die Vorgabe, ja, hier, daher und so, aber es ist unglaublich mühsam und wir denken uns, könnte da nicht einmal ein bisschen Hilfe kommen, könnte uns nicht einmal jemand ziehen oder noch besser, wie mit einem Gleitschirm nach oben schweben lassen. Es könnte so einfach sein. Und die Frage, die sich jetzt die letzte Woche gestellt hat, geht das eigentlich? Gibt es im geistlichen Leben so etwas wie so ein Getragenwerden? Manche Menschen, so eher charismatisch angehauchte, lassen das ja immer vermuten auch. Die fühlen sich in jedem Moment vom Morgen weg schon vom Heiligen Geist inspiriert und getragen. Und der Heilige Geist sagt ihnen sogar, dass sie heute Morgen beim Bäcker kein Brot, sondern Brötchen nehmen sollen. Und dann merken sie, ah nein, ich soll heute nicht hier lang fahren, sondern die Richtung um den Block. Das ist natürlich etwas übertrieben. Aber viele andere Menschen machen den anderen Fehler, nämlich dass sie sagen, der Heilige Geist, ja, der ist schon so irgendwie für besonders charismatisch begabte Menschen da, aber so für mich, den Normalkatholiken, hat der eigentlich keine reale Bedeutung. Und es ist eben genauso falsch. Denn wir sind als Christen, als Getaufte und dann auch als Gefirmte, sind wir immer, das dürfen wir nie vergessen, Geisterfüllte. Also in gewissem Sinn kann jeder Mensch, jeder Getaufte und Gefirmte, der sich im Stand der Gnade befindet, kann von sich behaupten, er ist ein Charismatiker. Im Sinne von, er ist ein mit dem Geist Gottes beschenkter Mensch. Das trifft für jeden zu, ob man das nun spürt oder ob sich das besonders auswirkt oder auch eher weniger. Wir müssen das von Christus her verstehen. Christus ist der Gesalbte Gottes. Wir können das im Evangelium nachlesen, die Taufe im Jordan, wo der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt auf ihn herabgekommen ist. Und er sagt es ja später auch in der Synagoge, zitiert da dieses Prophetenwort, das ich jetzt vergessen habe.
Der Geist Gottes ruht auf mir.
Denn er hat mich gesalbt. Genau, so heißt es. Und diese Salbung des Heiligen Geistes haben wir von Jesus Christus her durch die Taufe und die Firmung auch bekommen. Also wir sind wirklich vom Geist erfüllte, beschenkte Menschen.
Ich erlaube mir hier noch einen kleinen Vergleich. Wie wir es schon angeklungen haben, den Geist, den nehmen die Charismatiker wahr und die anderen vielleicht gar nicht, macht sich ja nicht immer direkt so einfach bemerkbar. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, bei der Taufe am Jordan, da kam der Geist in der Gestalt einer Taube auf ihn nieder, aber ansonsten jetzt von seiner Geisterfülltheit, von seiner Gottheit, hätten wir wenig gemerkt. Ich greife die Szene in der Synagoge auf, wenn man sich da reinversetzt, vielleicht waren gewisse von Ihnen schon mal in Nazareth, und geht da von der Verkündigungsbasilika die Straße hoch in den Markt rein, durch eine verwinkelte Gasse, rechts in einen kleinen Seitenhof, eine Treppe runter und dann steht man da in einem nicht wirklich besonders speziellen Raum, ein Keller, so sieht es aus, Steinen ohne Fenster. Und da wird Jesus zu seinen Zeitgenossen gesprochen haben, der Geist Gottes ruht auf mir. Das ist nicht wirklich wahrnehmbar. Wie ist das in unserem Leben mit dem Heiligen Geist?
Also das Problem, denke ich, das du hier ansprichst, ist einfach das Verhältnis von Übernatürlichem und Natürlichem. Dieses Problem hat schon so manchen in der Geistesgeschichte sehr ausführlich beschäftigt. Eben zunächst einmal können wir das Übernatürliche tatsächlich nicht wahrnehmen mit unseren Sinnen. Das geht einfach nicht. Man kann in gewisser Weise die Wirkungen, die hervorgerufen werden, wahrnehmen. Das geht in einem gewissen Ausmaß. Aber die übernatürliche Realität selbst ist tatsächlich nicht wahrnehmbar. Da brauchen wir äußere Zeichen. Eben wenn der Heilige Geist auf Jesus Christus nicht sichtbar durch die Taube angedeutet worden wäre, so hätten wir es gar nicht bemerkt oder hätten es auch die damaligen Leute gar nicht bemerkt. Und was dann mit diesem Problem zu tun hat, nämlich, dass sich viele Menschen die Frage gestellt haben, ja, wie geht das eigentlich? Natürliche Welt, also das Natürliche und das Übernatürliche, das ist so verschieden voneinander. Und der Geist Gottes ist Gott. Ist so über allen Dingen und absolut anders.
Was hat er mit uns zu tun?
Alles Geschaffene. Genau, was hat er mit uns zu tun und wie kann er überhaupt mit uns in Berührung kommen? Und da müssen wir sagen, tatsächlich sind wir Geschöpfe halt nun einmal in dieser Lage, dass wir, sagen wir mal, den Wind des Geistes, ich meine, die Wörter, die im Griechischen und im Lateinischen verwendet werden, Pneuma oder Spiritus, haben ja auch diese Bedeutungen. Wind, Hauch oder Sturm auch.
Wehen.
Ja. Wir können das tatsächlich nicht einfach so wahrnehmen. Und wir können das zunächst einmal gar nicht aufnehmen. Also so in der Geschöpflichkeit, in der wir sind, einfach so wie wir sind, mit Leib und Seele, unsere ganz natürliche Veranlagung, ist gar nicht fähig, das Wirken des Geistes aufzunehmen. Wir brauchen irgendwie ein Werkzeug dafür. Man könnte sich das so vorstellen, wenn man beim Aufstieg auf den Berg ist, wenn ich da als Wanderer hochmarschiere und dann kommt ein kräftiger Windstoß. Ja, wenn er kräftig genug ist, wirft er mich um, aber trägt mich sicher nicht in die Höhe.
Wenn dann das Gegenteil.
Genau. Ich habe einfach nicht die Angriffsfläche dafür, nicht das passende Werkzeug, um mich davon tragen zu lassen, während der Gleitschirm dann beim Paraglider, das heißt, wenn sich der Wanderer einen solchen Gleitschirm umschnallt, dann hat er plötzlich diese Angriffsfläche und kann den gleichen Wind, der ihm vorher gar nichts gebracht hätte, der kann ihn auf einmal in luftige Höhe treiben. Und genau das machen die Gaben des Heiligen Geistes. Also sie sind irgendwie so etwas an unserer Seele, das uns fähig macht, das Wirken des Geistes aufzunehmen und aus diesem Wirken des Geistes, aus seinem Antrieb heraus zu leben.
Ich Ich muss dann aber auch noch mit diesem Gleitschirm umgehen können. Nicht jeder zieht oder schnallt sich diesen um und weiß dann direkt, an welche Seite muss ich wie stark ziehen, dass es mich nicht gleich wieder umhaut.
Mhm. Ja, also natürlich, dass wenn wir aus dem Geist Gottes leben wollen, also es gibt so Aspekte der besonders charismatischen Bewegung, die da einen kleinen Irrtum irgendwie drin hat, wenn sie denken, ich kann das selber machen, sozusagen. Also ich mache jetzt, dass der Geist in mir wirkt. Das funktioniert nicht, denn der Geist Gottes ist selbst Person und in viel größerer Weise, als wir es sind. Und er weht, wo er will, wie die Heilige Schrift sagt. Es ist sein Wirken, nicht meines. Was ich aber tatsächlich tun kann, ich kann ihn erbitten, natürlich, und ich kann auch seine Gaben, die mich eben sensibel und empfindsam für sein Wirken machen und die mir auch erlauben, sein Wirken aufzunehmen. Ich kann diese Gaben pflegen und lernen, in gewisser Weise sie eben, wie du sagst, zu benutzen, damit umzugehen. Das ist in einem gewissen Sinn möglich. Und ich würde hier vielleicht vor allem drei Aspekte herausgreifen. Und man kann die alle mit diesem Bild des Paragleidens in gewisser Weise verbinden. Die Gaben des Geistes sind verbunden mit den Tugenden. Während nämlich die Tugenden einfach unsere natürlichen Fähigkeiten regeln und auf das Gute hinlenken, so tun die Gaben des Geistes diese Fähigkeiten irgendwie mit einem übernatürlichen Tuning versehen, dass unser Wirken nicht mehr rein natürlich ist, sondern eben durch den Geist Gottes bewegt, übernatürlich. Und die Tugenden bilden aber die Grundlage irgendwie, ein Fundament. Also indem ich die Tugenden übe, übe ich indirekt die Gaben des Heiligen Geistes, weil ich eine bessere Voraussetzung schaffe. Man könnte sagen, der Paraglider kann nicht aus dem Tal starten. Also er muss eine gewisse Höhe muss er schon selber erklettern. Erst dann kann er anfangen zu fliegen.
Oder wenn die Piste schön gepflastert ist oder gut geteert ist, dann kann das Flugzeug auch ruckelfreier landen.
Ja, genau. Also das wäre so eine gewisse natürliche Vorbereitung auf die Gaben. Einfach das Üben der Tugenden, das wäre der erste Punkt. Dann ein zweiter Punkt wäre, natürlich der Geist Gottes ist über allem. Aber er ist halt leider nicht der einzige Geist, der auf uns wirkt. Es gibt noch den Geist der Welt, den die Heilige Schrift immer wieder nennt. Und das ist nicht unbedingt ein Geist, der uns nach oben zieht, sondern der uns irgendwie durcheinander wirft und mal hierhin und mal dorthin und im schlimmsten Fall nach unten. Und der Geist der Welt ist dem Geist Gottes zutiefst entgegengesetzt. Und man könnte sagen, dem Geist der Welt sind wir dann ausgesetzt, oder wenn wir ihm ausgesetzt sind, dann ist das so, als ob der Paraglider, der schon in der Luft ist, plötzlich in ziemliche Turbulenzen gerät. Und dann wird er hierhin gezogen und dorthin und kommt aber überhaupt nirgends mehr hin und im schlimmsten Fall stürzt er ab. Solche Turbulenzen müssen wir meiden, indem wir eben dieses weltliche Getriebe und diese allzu weltlichen Sorgen und diese Hascherei nach Neuigkeiten und dieses sich treiben lassen von den sinnlichen Dingen, das müssen wir einfach meiden, weil es ist, auch wenn es an sich selbst keine Sünden sind, aber das ist dem Heiligen Geist zuwider.
So wie Jesus es in einem Gleichnis gesagt hat, sorgt euch nicht darüber oder darum, was ihr morgen esst, was ihr anziehen sollt. Die Spatzen tun es auch nicht und sie leben noch.
Ja, also die Sorgen sind ein guter Indikator irgendwie dafür, welchem Geist wir uns eigentlich hauptsächlich aussetzen. Natürlich muss ich mir Gedanken machen über alles, also über vernünftige Dinge, was ich morgen meiner Familie zum Essen gebe zum Beispiel oder ob ich in einem Jahr noch genug Geld habe. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber wenn meine Sorgen ständig nur darum kreisen, jetzt habe ich schon wieder nicht die neueste Mode und jetzt fehlt mir dieses und das habe ich auch nicht und auch mein Handy sieht auch schon wieder so schrecklich aus. Wenn ich mich ständig nur mit solchen Sorgen beschäftige, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich sehr dem Weltgeist ausgesetzt bin. Und dann hat der Heilige Geist einfach sehr schwer, wirklich uns nach oben zu tragen, weil wir uns diesen Turbulenzen und diesem Hin und Her und des Weltgeistes aussetzen. Und ein dritter Punkt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, so ein Gleitschirm muss gepflegt werden. Der ist an sich ein Geschenk, den können wir nicht selber machen. Der kommt mit der Gnade Gottes, das heißt, er ist ein Geschenk von oben. Aber wir können diese Gnade in uns selber pflegen zu einem gewissen Grad und pflegen und sozusagen unseren Schirm in Schuss halten, die Gaben des Geistes in Schuss halten, tun wir durch unser geistliches Leben. Also das meint zunächst vor allem Gebet, ein tägliches, persönliches Gebet. Dann in ganz besonderer Weise natürlich die Sakramente, die in uns die Gnade erneuern, stärken oder uns die Gnade wieder schenken. Und die Sakramentalien, also dieses Gesamtpaket an geistlichem Leben, was einfach schaut, dass das in Schuss bleibt und nicht irgendwie hier mal ein kleiner Riss und da und dort. Und wenn ich zu lange nichts repariere, dann reißt das Ding in zwei und ich bin schon im freien Fall statt
also ein bisschen,
im Höhenflug.
Also ein bisschen wie bei einem Fahrzeug, wenn man die Gnadenmittel der Kirche verwendet, das ist gleich, als würde man immer mal wieder ein bisschen Öl nachgießen oder da oder hier was fetten.
Ja, genau. Ja. Und jetzt könnten wir uns natürlich noch fragen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, so haben wir den Heiligen Geist eigentlich als Christen? Ist er etwas für alle? Da müssen wir sagen, ja, auf jeden Fall. Jeder Christ ist ein dem Geist beschenkter
jetzt
Mensch.
Jetzt kommt das Aber.
Ja, gar nicht vielleicht ein Aber. Wir können jetzt natürlich noch fragen, wohin führt er uns eigentlich? Das heißt nicht nur, haben wir ihn und was tut er in uns oder wie sieht das in uns aus mit den Gaben des Geistes? Was ist das eigentlich? Aber wohin führt uns das eigentlich? Und hier würde ich, wir haben vorher ganz kurz von der Taufe des Herrn schon gesprochen und am Jordan mit eben der sichtbaren Herabkunft des Geistes und dann, wie er dann später in der Synagoge darauf Bezug nimmt. Aber was passiert zunächst einmal nach der Taufe im Jordan? Matthäus schildert uns das, als er sagt, der Geist Gottes führte ihn hinauf in die Wüste, damit er versucht werde vom Teufel. Und ich möchte das, was zunächst einmal nicht sehr schön klingt natürlich, weil ich habe jetzt die ganze Woche ein bisschen von geistigen Höhenflügen erzählt und wie schön es ist, vom Geist Gottes getragen zu werden und wie herrlich das geistige Leben sein kann. Ich habe versucht, das ein bisschen darzustellen. Und jetzt, der Geist Gottes führt hinauf in die Wüste. Und die Tradition sagt, das sei so eine schaurige Felseneinöde gewesen, in die Jesus Christus vom Geist Gottes geführt wurde. Aber eben, wir müssen uns das so vorstellen, der Geist Gottes ist ja eben nicht irgendeine unpersönliche Kraft. Es ist Gott und er ist eine Person. Und was will er mit uns machen? Er will uns heilig machen vor allem. Und er will das, sagen wir mal, das Maximum aus uns rausholen. Er will nicht, dass wir so irgendwie dahin vegetieren, sondern dass wir wirklich zu dieser wahren Gotteskindschaft gelangen, zu einer wunderschönen Seele und einmal zum ewigen Leben. Und dafür ist es notwendig, wie die Heilige Schrift so oft betont, dass wir geläutert und geprüft werden. Das heißt, ich darf mir jetzt nicht denken, oh, ich bin ein vom Geist beschenkter Mensch, jetzt wird mein Leben ganz angenehm und ganz schön und ganz wunderbar. Natürlich wird es das auch. Aber zunächst haben wir oft die Prüfung. Und immer wieder, und das wird bis zu unserem Lebensende so bleiben. Wir müssen immer wieder durch diese Prüfungen gehen, durch diese Läuterungen gehen. Wir können ja einfach auf das Leben Jesu schauen. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen diese Salbung mit dem Heiligen Geist immer von Jesus Christus her verstehen. Weil wir in der Taufe und in der Firmung ihm ähnlich gemacht werden, haben wir seinen Geist empfangen. Und sein Leben hatte wunderschöne Momente. Momente, die mehr himmlisch als irdisch waren. Denken wir an die Verklärung auf dem Berg Tabor. Aber es gab viele Momente des Schmerzes, des Leids, der Trübsal und die bleiben uns auch nicht erspart. Gott will uns damit läutern, ganz einfach, und vorbereiten, besser machen, unsere Seelen schöner machen. Die sind nicht dafür da, dass wir irgendwo dann liegen bleiben und sagen, geht nicht mehr, ist zu schwer. Nein, sondern dass wir von unnötigem Ballast befreit werden und danach umso besser fliegen können.
Wir sehen aber jetzt die Prüfung, wie sieht das Leid in unserem Leben aus? Ich habe es noch nie erlebt, dass der Geist mich irgendwo in die Wüste geführt hat und dann der Teufel kam und von mir verlangt hat, dass ich Stein in Brot umwandle. Also ich muss mein Leben nicht auf das von Jesus Christus münzen.
Ja, also tatsächlich, Jesus Christus ist natürlich ein gewisses Vorbild für uns. Alles, was an Jesus Christus geschehen ist, geschieht in gewisser Weise an uns, aber natürlich nicht genau so. Und natürlich sind wir in ein bisschen anderen Situation, weil Jesus Christus war ja doch irgendwie auch Gott und Mensch und konnte gar nicht fallen. Und also es war ein bisschen was anderes. Und das heißt ja auch nicht, dass wir exakt die gleichen Versuchungen und Prüfungen durchleben. Andererseits kann man wirklich schwer eine Regel geben, wie das Leid aussieht. Also im Grunde kann das alles sein. Es ist alles, was irgendwie mit einer Mangelhaftigkeit, mit dem Erleiden einer Mangelhaftigkeit, sei es eine persönliche, sei es diejenige von anderen Menschen, von Umständen, irgendein Übel, was Natürliches oder eher was Übernatürliches, ob es jetzt was Geistiges ist oder was Körperliches. Es kann so vieles sein und wir sind gerufen, und nicht vor diesem Leid zurückzuschrecken, einfach so. Natürlich, es gibt wirklich Menschen, die leiden so sehr, dass man sich fragt, welche Antwort genau kann man da jetzt überhaupt geben? Oder muss ich da einfach sagen, gut, ich weiß es halt nicht, was das ist und was das soll. Und das ist vielleicht auch gar nicht unsere Aufgabe. Was wir aus dem Glauben wissen, ist, dass es einmal aufhört. Und dass Gott das Leiden nie schickt, damit wir erliegen. Und dass Gott das Leiden nie schickt, dass der Geist Gottes das Leiden nie schickt oder uns nie dorthin führt, dass wir einmal zugrunde gehen, dass wir etwas verlieren, dass wir vernichtet werden. Obwohl es sich manchmal so anfühlt. Das kann natürlich vorkommen. Aber eben, der Geist kann uns fühlbar leiten. Er kann uns fühlbar trösten, aber das ist überhaupt nicht notwendig. Es ist, wie wir schon festgestellt haben, eine übernatürliche Realität und die kann sehr verschieden sein von unseren Gefühlen. Der Geist Gottes kann real in mir sein und wirken, obwohl ich das tiefste Leid erfahre. Er kann nicht in mir sein, wenn ich in der Sünde lebe. Das ist ganz klar. Denn mit der Sünde ist er nicht vereinbar. Aber trotz des schwersten Leids kann er in mir sein und wirken, auch wenn ich das jetzt nicht spüre. Und er wird mich da auch durchführen, wenn ich ihm treu bleibe und ins gelobte Land führen, hoffentlich. Oder soweit es an ihm liegt, ganz sicher.
In allem Leiden, in aller Freude, ich greife das Bild von unserem Weg hin nach Ostern auf, der Weg zum Berg, der Geist führt immer nach oben.
Das tut er tatsächlich, ja. Und vielleicht manchmal auf unerwartete Weise. Das kann natürlich sein. Etwas, das auch mit dieser Bewegung nach oben zu tun hat, von Jesus Christus her gedacht. Er sagt einmal, wenn ich einmal erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und vom irdischen Leben Jesu Christi betrachtet, das ist, ich will sagen, vor seiner Auferstehung, ist ja das tatsächlich ein gewisser Endpunkt, die Erhöhung am Kreuz. Und auch dorthin hat ihn der Geist Gottes geführt. Und das, wenn man das so für sich betrachtet, er wurde ans Kreuz geschlagen eigentlich. Sieht nicht sehr geistgewirkt aus. Die Häscher haben ihn dort hochgezogen und grausam getötet. Aber aus dem Glauben betrachtet, symbolisiert das auf unglaublich gute Weise, wozu der Geist Gottes uns letztlich führen will. Er will uns nach oben führen, das heißt, er will uns vollständig erfassen und entflammen zur Hingabe. Dass wir uns hingeben, von ihm gewirkt, von ihm getragen, von ihm entzündet, könnte man auch sagen. Dieses Opfer der Ganzhingabe, Das muss überhaupt nicht blutig sein, wie bei einem Martyrium. Das kann auch das Opfer der Ganzhingabe eines ganz stillen und unscheinbaren Lebens sein, das sich verzehrt, entflammt von diesem Heiligen Geist, der in uns wohnt, zur Liebe für Gott und den Nächsten, was ja immer zusammengehört. Aber das ist das, wo der Geist letztlich hinführt, nach oben zu dieser Hingabe, wunderbar symbolisiert oder vorausgebildet und letztlich auch erst ermöglicht für uns durch Jesus Christus am Kreuz.
Lieber Clemens, danke für dieses geistreiche Gespräch. Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich noch einen weiterhin schönen Sonntag. Nächste Woche starten wir dann in unser Thema Vollkommenheit. Das wird uns diese Karwoche begleiten. Da werden wir auch nochmal das Thema Opfer, das uns dann spätestens am Freitag wirklich nochmal ganz konkret begegnet, auch etwas besprechen. Und zuletzt am Ostersonntag mit Julian Wojvode einen Blick auf den verklärten Jesus werfen.